Was ist Boden? Wie wird Boden zu welcher Zeit verstanden, genutzt und besessen? Welche sozialen Relationen sind damit verknüpft und wie verräumlicht sich die jeweilige Ordnung? Dürfen über den Boden private Gewinne maximiert werden? Nina Manz und Kirsten Plön stellen Bodenfragen. Im Rahmen ihrer Masterarbeit am Lehrstuhl Urban Design der Hafen City Universität sind die zwei dem Thema Boden im wahrsten Sinne auf den Grund gegangen. Wir hören jetzt zum Einstieg einen Auszug aus ihrer Masterarbeit, gelesen von Julia Thielke. Im Anschluss werden die zwei gemeinsam mit Nuria Tohermes über ihre Bodenfragen, die sie gestellt haben und über die Bodenfragen, die sie gestellt haben, sprechen und uns Antworten geben, die sie im Rahmen ihrer Forschung darauf gefunden haben.
Eigentumsfreiheit. Hauptartikel, Artikel 14, Grundgesetz. Nach Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz gilt: Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Nach Artikel 14 Absatz 3 Satz 1 Grundgesetz: Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. In Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz wird die sogenannte Sozialbindung des Eigentums festgesetzt, Sozialpflichtigkeit des Eigentums. So ist zum Beispiel der Schutz von Kulturdenkmälern grundsätzlich ein legitimes Anliegen, Denkmalpflege eine Gemeinwohlaufgabe von hohem Rang, die einschränkende Regelungen im Sinne von Artikel 14 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz rechtfertigt. Auszug aus Bodenfragen, dem Thesisprojekt von Nina Manz und Kirsten Plön, 2020, Hafen City Universität Hamburg. Wenn wir morgens auf dem Balkon einen Kaffee trinken, blicken wir auf das Gelände der ehemaligen Holstenbrauerei. Der Geruch nach Hopfen ist passé. Schon seit einiger Zeit wird hier kein Bier mehr gebraut. Die Brauerei ist an den Stadtrand gezogen, das Areal soll für den Wohnungsneubau entwickelt werden. Das Gelände wurde verkauft. Und verkauft und verkauft. Im Jahr 2016 hat Carlsberg für das Brauereigelände 150 Millionen Euro erhalten. Mehrere EigentümerInnenwechsel später ist das Grundstück 2020 für mehr als das Doppelte an einen Investor mit Sitz in Luxemburg verkauft worden. Hamburger Abendblatt 2020. Das Beispiel unseres internationalen Nachbarn ist eines von vielen, bei dem es um den spekulativen Handel mit Boden geht. Boden ist endlich und wird vor allem in wachsenden Metropolen zur begehrten Anlage internationaler FinanzinvestorInnen. Dieser globale Prozess wirkt sich auf die lokale Raumproduktion aus. Die hohen Bodenwerte verlangen nach maximaler ökonomischer Auslastung. Um Renditen zu generieren, steigen die Mieten. Prozesse zunehmender Verdrängung, Ausgrenzung und Ungleichheit verbinden sich zu einem Schlagwort: Krise. Die allgegenwärtige Wohnungskrise ist eine Bodenkrise. Wie Marcuse und Matten schildern, ist die Krisenfähigkeit in diesem Kontext nicht die Ausnahme, sondern die Regel. The housing crisis cannot be solved by minor policy shifts. Rather, the housing crisis has deep political and economic roots and therefore requires a radical response. Und auch das Architekturkollektiv Dogma stellt fest: There is no housing affordability without access to land. Der Umgang mit einem Grundstück entscheidet, was darauf gebaut wird, wer dort einziehen, wer bleiben darf und wie sich ein Quartier entwickelt. Wem gehört der Boden, ist der Ausgangspunkt der sogenannten Bodenfrage. Diese für vergangene und zukünftige Gesellschaftsformationen zentrale soziale Frage umfasst weitaus mehr als die Wohnungsfrage. Sie stellt die Frage nach der Gesellschaft, in der wir leben wollen, nach der Art und dem Sinn des Wachstums, nach der Art und dem Wert der Arbeit. Der Schweizer Architekt Ernst Hubeli äußert in seiner Streitschrift »Die neue Krise der Städte – Die Wohnungsfrage im 21. Jahrhundert« : »Im Boden lauert heute ein Moment der Selbstauflösung. Der kleinbürgerliche Besitz ist längst geschrumpft und durch den globalisierten, börsennotierten Immobilienhandel marginalisiert. Der Boden wird immer knapper und das globale Geschäft mit ihm immer härter. Florian Hertweg spricht gar von einer sozialen und ökologischen Zeitbombe und Hans-Jochen Vogel, sozialdemokratischer Prophet der deutschen Bodenreformbewegung der 70er Jahre, fordert 2019 in seinem Buch »Mehr Gerechtigkeit« zum wiederholten Mal eine neue Bodenordnung für die BRD. Die Bodenfrage erfährt gegenwärtig Aufwind. Die Gründe für den Krisenstatus scheinen bekannt, von einem Umbruch ist jedoch wenig zu spüren. Heiler untersucht die Historizität der Bodenfrage entlang vier unterschiedlicher Perioden, deren zeitliche Transitionen gesellschaftspolitische Brüche und veränderte Ordnungssysteme darstellen. Die Unterteilung soll nicht die Vielschichtigkeit sozialer Realitäten darstellen, sondern dient der vereinfachten Sichtbarmachung historischer Kontinuitäten und Brüche. The point is to show various mobilizations of land and that land regimes do not just constitute land use, but also affect social relations and need justification. Im Folgenden nutzen wir Heilers historische Qualifizierung und ergänzen diese um weitere AutorInnen. Die Bodenfrage ist keine europäische oder geografisch zuzuordnende Frage. Neokoloniale Prozesse sind stark mit der westlichen Entwicklung und dem Verständnis von Boden verknüpft. Unter dem wieder aktuellen globalen Prozess der Landnahme kaufen kapitalstarke InvestorInnen, überwiegend aus dem globalen Norden, mit Unterstützung der Weltbank hektarweise Agrarflächen, überwiegend auf dem afrikanischen Kontinent auf. In Liberia sind 100% der landwirtschaftlichen Flächen in ausländischem Besitz. Aufgrund des begrenzten Umfangs konzentrieren wir uns in der historischen Abhandlung auf gesellschaftspolitische Umbrüche des europäischen Kontinents und zum Teil auf Nordamerika. Vier grobe Einteilungen, wie mit Boden umgegangen wird, sind: erstens, indigen. Boden wird mit Natur gleichgesetzt. Der Gebrauch des Bodens dient dem Überleben und rechtfertigt die nachhaltige Nutzung. Eigentumsverhältnisse über den Boden beruhen auf Praktiken des Teilens und der Gemeinschaft. For indigenous people, private and exclusive ownership was incomprehensible and land had no boundaries. Zweitens, feudal. Im feudalen Herrschaftssystem des Mittelalters ist der Boden mit politischer Macht und Unterwerfung verbunden. Dabei lassen sich zwei Eigentumsverhältnisse differenzieren, die sich teilweise überlappen. Das Lehenswesen und das Gemeinschaftsvermögen, Allmende. Ersteres ist die Unterteilung des Bodens in ein Ober- und Untereigentum, Eigentum und Nutzungsrecht. The king owned the land, subdivided it among his lords, who granted it to tenants, who let laborers cultivate the land. Die Eigentümerin, Lehnsherrin, gibt das Lehen unter der Bedingung gegenseitiger Treue, Vasalität in den erblichen Besitz der Berechtigten, die dadurch zur Lehensträgerin wird und aus dem Lehen ihren Lebensunterhalt bestreitet. Kalpolani, 1957, bewertet den Boden im feudalen Gesellschaftssystem als zentrales Herrschaftsinstrument. In seinen Untersuchungen zum Wandel der westlichen Gesellschaftsordnung im 19. und 20. Jahrhundert stellt er fest: Land, the pivotal element in the feudal order, was the basis of the military, judicial, administrative and political system. Its status and function were determined by legal and customary rules. Zweiteres ist der gemeinschaftliche Gebrauch von Allmendeflächen, English Commons. Seit dem frühen Mittelalter gibt es in fast jedem Dorf eine Allmende als Gemeinschaftsvermögen, an dem jede Dorfbewohnerin ein Nutzungsrecht hat. Das Eigentum am Boden verbleibt dennoch beim König. Peter Linebaugh beschreibt in seiner historischen Analyse der Commons in England, dass der Großteil der Landbevölkerung keinen Boden besessen hat, sondern von den gemeinschaftlichen Commons abhängig war. The great number of cottages and day laborers did not hold arable land, but in practice used the commons for pigs, geese, poultry and cows. Zudem verweist Linebaugh auf die gemeinschaftlichen, füreinander sorgetragenden Beziehungen und Praktiken zwischen den Commoners und dem gemeinschaftlich genutzten Boden. Drittens, kapitalistisch. Voraussetzung für die Anfänge kapitalistischer Märkte ist die Einhegung der Allmende, die Enclosure of the Commons. Der vormals gemeinschaftlich genutzte Boden wird parzelliert, eingezäunt und privatisiert. Karl Marx beschreibt diesen Prozess als ursprüngliche Akkumulation, als historische Möglichmachung kapitalistischer Produktionsweisen. Landlose und KleinbauerInnen werden durch die Enclosures ihrer Existenz beraubt. Sie müssen fortan ihre Arbeitskraft in den wachsenden Industriestädten verkaufen. Das Proletariat entsteht. Polanyi beschreibt diesen Prozess als zentralen Wendepunkt, Great Transition, in Europa. Enclosures were not the only force in the creation of the land market, but they destroyed the spiritual claim on the soil and prepared for the proletarization of the common people, subjecting them to multifaceted labor discipline. Innerhalb des kapitalistischen Systems entwickelt sich der Boden zur Ware. Enclosuring and parceling changed the nature of land from a source of livelihood to a commodity, an object to the bought and sold. Die Triade aus Arbeit, Kapital und Boden wird zur wesentlichen Grundlage gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse, dessen Legitimation über Marktmechanismen erfolgt. Nach Haller führt dieser Prozess zu neuen Formen urbaner und ruraler Ordnungen. By the 20th century, gated communities were developed as private commodified developments on private land and changed the meaning of private and public land. Viertens, finanzialisiert. Gegenwärtig ist städtischer Boden Objekt globaler Finanzmärkte. Dabei wird Boden auf weltweiten Finanz- und Immobilienmärkten als sichere Wertanlage gehandelt. Bodeneigentum entsteht über Investition. Renditeerwartungen dienen als Legitimation und verschleiern die spekulativen Mechanismen, die dieser Logik inhärent sind. Wie sich Prozesse der Finanzialisierung verräumlichen, beschreibt unter anderem Saskia Sassen in ihrem Konzept der Global City. Städte spannen ein weltweites Netzwerk von Finanzzentren auf, in denen sich neben Industrie- und Finanzdienstleistungen die Macht von Banken und transnationalen Konzernen konzentrieren. Lokale urbane Entwicklungen stehen in direkter Abhängigkeit zu globalen Prozessen wie Finanzkrisen, Staatsschulden, Leit- und Hypothekenzinsen sowie Aktienmärkten. Damals wie heute wirkt sich der Umgang mit Boden auf soziale Beziehungen aus und bestimmt den Modus der Stadtentwicklung. Dabei sind Fragen politischer Ordnung eng mit Eigentumsverhältnissen verbunden. Ordnungssysteme über den Boden sind prozesshafte, nichtlineare Entwicklungen und die Einteilung in zeitliche Perioden ermöglicht das Sichtbarmachen von Gewordenheiten eben jener Systeme. Die aufgeführte Einteilung verweist zwar auf Momente der Transition, doch sind diese Momente vielmehr ein fortdauernder Prozess der Wiederholung, des Nebeneinander, des Sich-Überlappens. Die aufgeführte Einteilung verweist zwar auf Momente der Transition, doch sind diese Momente vielmehr ein fortdauernder Prozess der Wiederholung, des Nebeneinander, des Sich-Überlappens. So kann die Einhegung der Commons, Prozess der Privatisierung gemeinschaftlicher Ressourcen, als fortlaufendes Phänomen der Konzentration und des gewaltvollen Entzugs kollektiver Verfügungsgewalt über gemeinschaftliche Ressourcen betrachtet werden. In der jüngeren Vergangenheit verstärken sich Prozesse der Privatisierung am Boden, besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die konservative Revolution des Neoliberalismus unter Margaret Thatcher in Großbritannien und Ronald Reagan in den USA hat einschneidende Konsequenzen für die Produktion von Stadt und die Verfügungsgewalt am Boden. Wie die historischen Enclosures des 19. Jahrhunderts verändert das Privatisierungsmantra der 1970er und 1980er die Ordnung des Bodens über die Förderung von Wohneigentum fundamental. Ist das okay oder soll ich nochmal machen? Okay. Wie die historischen Enclosures des 19. Jahrhunderts verändert das Privatisierungsmantra der 1970er und 1980er die Ordnung des Bodens über die Förderung von Wohneigentum fundamental. In Großbritannien zeigt sich dieser Prozess zum Beispiel entlang des Housing Acts Right to Buy, der eine umfassende Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände einleitet. In Deutschland zeigt sich ein ähnlicher Vorgang entlang der Abschaffung der gesetzlichen verankerten Wohnungsgemeinnützigkeit, der Privatisierung ostdeutscher Wohnungsbestände und Betriebe durch die Treuhandanstalt und des zunehmenden Ausverkaufs öffentlicher Liegenschaften. Spätestens seit der Finanzkrise 2008 hat dieser Prozess einen neuen Höhepunkt erreicht. Unter dem Schlagwort Finanzialisierung wird der gesellschaftliche Strukturwandel unserer Zeit beschrieben, in dem Finanz- und Kapitalmärkte immer stärkeren Einfluss auf reale, alltägliche Lebenswelten nehmen. Gleichzeitig verfolgen Staats- und Stadtpolitiken seit dem Crash eine strenge Politik der Sparsamkeit. Europäische und nordamerikanische Städte sind dabei Schauplätze sogenannter Austeritätspolitiken, in denen soziale Dienstleistungen und Löhne gekürzt sowie Sozialwohnungen reduziert werden. Legitimiert werden diese Politiken durch die Notwendigkeit, Staatsfinanzen und vermeintlich bankrotte Städte wiederherzustellen. Jamie Peck beschreibt dies als Austeritätsurbanismus und betont, definiert man die Verkleinerung der öffentlichen Verwaltungen und die fortschreitende Privatisierung als fiskalische Notwendigkeiten, so bewegt man sich auf neoliberalem Terrain. Folgt man Pikettys These, dass Einkommen aus Kapital mittlerweile mehr wert ist als solches aus Arbeit, bedeutet dies, dass Wohnungen heute mehr verdienen als ihre BewohnerInnen. Der Ausverkauf städtischer Liegenschaften läuft Hand in Hand mit einer stetigen Reduktion kommunaler Wohnungsbestände und sozial gefördertem Wohnraum.